Ein wunderschönes Geräusch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Alt und Spiele. Und es ist tatsächlich eine Jubiläumsfolge. Folge 20 an einem sehr denkwürdigen Tag, denn heute wird auch mein Lieblingsfußballverein Fortuna Düsseldorf 125 Jahre alt. Aber das nur am Rande.
Oh, oho.
Herzlichen Glückwunsch.
Unser Lieblingsverein.
Unser Lieblingsverein, genau, richtig. Ja, mein Name ist Tobi Wiegen und ich begrüße natürlich auch meine Alt- und Spiele-Freunde Andreas Garbe und Jochen Dominikus.
Hallihallo aus Nordfriesland, ihr Lieben. Ich habe hier ein, ich bin zwar ganz so oben im Norden, trinke aber ein Bayreuther Helles aus dem Süden.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Frankfurt und Frankfurt trinkt nicht Alkoholisches. Sorry.
Okay. Nicht schlimm, aber mein Plop war tatsächlich ein norddeutsches Bier.
Flensburg. Flensburger.
Genau, natürlich. Flensburger. Herrlich.
Aha. Sehr schön. Gut.
Mhm. Wie geht's euch denn? Sag mal, seid ihr immer noch in Quarantäne eingesperrt und müsst 24 Stunden spielen?
Ja, Quarantäne eingesperrt würde ich jetzt so nicht sagen. Wir haben ja das Glück, dass wir in Nordrhein-Westfalen ja durchaus eine gewisse Bewegungsfreiheit haben. Ne? Wir durften ja rausgehen, draußen auch eine andere Person treffen, wenn sie nicht in unserem Haushalt wohnte oder auch mit unserem kompletten Haushalt vor die Tür gehen. Das war ja hier weitgehend moderat irgendwie und man darf ja auch seit Montag wieder zum Friseur. Ich habe am Freitag einen Termin, ich freue mich schon drauf. Nö, aber ansonsten viel zocken tatsächlich, ja klar, weil man ist ja viel zu Hause.
Mhm.
Wie sieht's in Hessen aus?
Ja, also wir durften auch raus. Ich bin immer schön in meinen Kleingarten, wenn ich nicht in virtuellen Welten unterwegs war. Und wir sind ja eh, ich bin mal ehrlich, ja, wir sind eh relativ große Stubenhocker. Für uns hat sich nicht so viel verändert. Ja, also wir haben jetzt irgendwie Star Trek Filme 1 bis 6 durchgeguckt und Star Wars 1 bis 5. So, das ist so die, ja, genau, das ist die Beute der letzten Wochen. Also, wir waren sehr produktiv.
Ja, klingt ordentlich, klingt ordentlich.
Ja,
habt
ja,
ihr euch denn auch
selber?
Geguckt habe ich ehrlich gesagt, was habe ich geguckt? Ich habe mir die wunderbare Doku Tiger King auf Netflix angeguckt, über diese Tigerhalter in den USA. Total skurril, sehr durchgeknallt, kann ich nur empfehlen. Ja, und ansonsten halt, ja, wie gesagt, viel gedaddelt.
Die Serie habe ich auch geguckt, angefangen, ich glaube 4 Folgen oder 5.
Mega.
Und dann habe ich gedacht, ey, jetzt werden mir die Typen echt zu krank. Die sind alle total, es wird ja immer kränker.
Ja, richtig.
Geht so, ne? Kränker, ja, kann man sagen.
Kränker,
ne?
Ja.
Aber irgendwann bin ich dann ausgeschieden und habe gedacht, nee. Die Idioten muss ich jetzt nicht noch weiter unterstützen mit meiner Zeit.
Okay.
Aber es war echt Wahnsinn.
Ich habe nur die Memes gesehen. Also das wurde ja direkt eine Internetsensation.
Ja, richtig, genau.
Ich würde mich auch nicht wundern, wenn der in 2 Jahren Präsident ist. Was heißt in 4 Jahren oder 5 Jahren oder 10 oder was?
Nein, das glaube ich nicht irgendwie, dass das passieren wird. Nee, glaube ich nicht. Aber gut, man hat ja auch nicht geglaubt, dass Donald Trump da Präsident werden könnte. Ne?
Eben.
Ja, ne? So, Andreas, kannst du dich noch ein bisschen lauter machen tatsächlich? Denn du bist wirklich sehr, sehr leise. Bei den Lautstärke-Einstellungen?
Ja. Okay. Nee, da geht's nicht. Moment, ich probiere mal was. Das ist Operation am offenen Herzen jetzt.
Ja.
Yeah. So, ist es irgendwie vielleicht etwas besser?
Ja. Na, jetzt ist es definitiv besser. Du bist präsenter.
Ich habe den Popschutz abgemacht. Jetzt hört ihr vermutlich meine P's ploppen. Aber irgendeinen Tod muss man ja sterben.
Das ist ja nicht schlimm. Wenigstens haben wir einen stabilen Stream. Und das war bei unserem ersten Thema des heutigen Tages ja nicht permanent so. Denn der Deutsche Computerspielpreis ist ja verliehen worden. Und das war ja eine komplette Streaming-Show. Da lief ja wirklich alles, abgesehen von der Moderation im Studio, wurde ja alles, die Laudatoren, die Laudatios, die Preisträger, die Preisverleihung, alles ja gestreamt. Und das lief ja nicht immer ganz glatt.
Da muss man sich mal die Frage stellen, woran lag's? Lag es an unserer Internetverbindung hier in Deutschland? Dann finde ich, dass jetzt auch mal ein Zeichen ist, dass alle beteiligten Finanziers dieses Preises da gut zugucken und dass man endlich mal hier alles ausbaut, was geht. Oder lag es darum, dass die Leute es einfach teilweise nicht gehört haben, dass in der Regie nicht das richtige Knöpfchen für die Beteiligten gedrückt wurde? Da war ich mir nicht immer so sicher.
Ja. Also ich spekuliere ja, es gab ja an dem Montagabend bundesweit Probleme, hauptsächlich bei Unity Media Vodafone, die mich auch daran gehindert haben, den Preis komplett am Stück irgendwie an dem Abend zu gucken, weil ich immer wieder Internetaussätze hatte tatsächlich. Vielleicht hat das durchaus eine Rolle gespielt. Sehr lustig fand ich, als, ich weiß nicht mehr welcher Preis es war, wo die Preisverleihung, die Laudatio quasi mittendrin abgebrochen ist komplett. Das war sehr skurril, aber ich muss sagen, diese Online-Geschichte hat den Preis in meinen Augen total gut getan nach dem völligen Desaster im letzten Jahr. Wie seht ihr das?
ja, also bitte. Ich finde das tatsächlich auch. Ich finde, man hat das Publikum eigentlich gar nicht vermisst. Man hat auch die langen Gänge der Leute, die dann auf die Bühne mussten, nicht vermisst. Man hatte dann auch die zwanghaften Gespräche vorne nicht vermisst. Also man ist wesentlich besser auf den Punkt gekommen. Es war, glaube ich, auch viel kürzer. Ich glaube, 2:23 insgesamt war die Show. Und im letzten Jahr war es, glaube ich, fast 4 Stunden oder so. Und man ist auf den Punkt gekommen, fand ich. Und ich fand das eigentlich auch echt gut. Und es ist ja auch, ich fand es eigentlich auch sexy. Also mit diese ganze Online-Geschichte fand ich echt gut. Muss ich eigentlich echt sagen, wenn sie hier und da vielleicht noch besser funktioniert hätte, aber das Grundprinzip fand ich gut.
Ich habe vermutlich von uns dreien am wenigsten geguckt. Ich war aber sehr überrascht im Vorfeld über die Frage der Moderation. Ich hätte nicht gedacht, dass man so jemanden Fachfremdes wie die Schöneberger nochmal nimmt, nachdem man mit der Ina Müller sich ja so ganz in die Nesseln gesetzt hat und die Schöneberger ja auch nie gut war bei den DCPs davor, seien wir ehrlich. Diese Doppelmoderation, meint ihr, das hat gut funktioniert?
Also ich fand schon, weil du hattest ja auf der einen Seite, du hattest dieses schöne Gefälle drin, wie man so schön sagt. Ja, du hattest auf der einen Seite die prominente Barbara Schöneberger, die ja, glaube ich, wirklich in Deutschland alles moderiert hat, was es zu moderieren gibt irgendwie, die aber keinen Hehl daraus gemacht hat, dass sie von Gaming null Ahnung hat. Und auf der anderen Seite halt den Nico, ne? Nico heißt er, der ja da sehr kompetent ist in der Sache. Und deswegen fand ich diese Kombination von beidem, fand ich ziemlich gelungen. Wobei es nicht unbedingt jemanden wie die Schöneberger gebraucht hätte, ehrlich gesagt, für diesen Preis. Allerdings, ja, man will ja versuchen, mit dem Preis auch ein bisschen in den Mainstream vorzudringen und so, da braucht man dann vielleicht eine solche Person. Letztlich hat sie das, also im Gegensatz zu Ina Müller, die das ganze Gaming ja total runtergerissen hat und jedes Klischee ausgepackt hat, da war Barbara Schöneberger ja deutlich souveräner, muss ich sagen.
Ich mag Barbara Schöneberger grundsätzlich. Ich finde das eine super Moderatorin und ich fand jetzt in der Kombi mit einem Experten an der Seite hat das viel besser geklappt. Also sie konnte sich zurücklehnen und ihn auch fragen und sie konnte sich ganz klar äußern, dass sie eigentlich keine Gamerin ist und das wirkte dann in der Doppelmoderation dann auch nicht mehr so seltsam. Ja,
also, ja genau, richtig. Ja,
das fand ich ganz gut.
Ja, ich fand die Entscheidung dann letztlich für bestes deutsches Spiel, die ist ja auch sehr kontrovers, sag ich mal. Es waren ja 3 Spiele in der engsten Auswahl, Anno 1800, Through the Darkest of Times, dieses Spiel über Widerstand im Nazi-Regime und Sea of Solitude, dieses Indie-Spiel aus Berlin von Cornelia Gebhardt über Depressionen. Mhm. Und ausgerechnet eben die 2 bedeutenden Indie-Spiele mit tollem Inhalt, die haben nicht gewonnen, sondern Anno 1800, auch natürlich ein ganz, ganz tolles Spiel, aber halt, wenn man so will, eher so ein Blockbuster-Spiel von einer großen Firma. Also eigentlich finde ich diese Entscheidung enttäuschend, letztlich. Also das falsche Signal jedenfalls, denke ich. Das kann ich sagen, weil ich bin jetzt das erste Mal seit 4 Jahren nicht mehr in der Jury. Insofern kann ich jetzt schön vom Leder lassen.
Ja, genau, richtig. Jetzt ist die Jury natürlich nicht mehr so kompetent, wie sie es einst war. Nein, das möchte ich jetzt so natürlich auch nicht behaupten. weil natürlich, ne, es ist, Anno ist ein super Spiel, klar, ne, Liebhaberherz schlägt vielleicht für was anderes, aber das ist so ein bisschen wie bei den Oscars, ne, da gewinnt ja auch nicht unbedingt der Film, den man selber am besten fand oder am anspruchsvollsten fand, aber letztlich fand ich die Entscheidung durchaus okay und auch nachvollziehbar, aber klar, Through the Darkest of Times wäre für mich auch mein persönlicher Liebling gewesen für die ganze Nummer. Aber nichtsdestotrotz, ich fand halt gut, dass durch diese naja, durch diese Online-Geschichte das Ganze so ein bisschen so ein Do-it-yourself-Charakter hatte und das Ganze wieder so ein bisschen, ja, das Gaming stand wieder mal im Fokus. Also stand nicht im Fokus irgendwelche B-Promis oder C-Promis am roten Teppich, die gar keine Ahnung von nichts haben oder irgendwelche Wahlkampfgeschichten von diversen Politikern, sondern tatsächlich die Spiele und ihre Macher. Und das fand ich richtig, richtig gut.
Ja, weil auch die Politiker nicht mehr so viel Zeit bekommen haben und nicht 10-mal auf die Bühne mussten, sondern weil sie am Anfang, glaube ich, 8 Minuten insgesamt alle bekommen hatten, so, ne, glaube ich, so 7-8 Minuten, meine ich, mich erinnern zu können. Und dann war das Thema erstmal so grob für die Begrüßung abgehakt. Und das kann mich an andere Preisverleihungen erinnern, das dauerte schon mal länger. zum besten deutschen Spiel. Andreas, wenn du in der Jury warst, ne, erklär doch mal bitte, da gibt es doch bestimmt dann auch unterschiedliche Meinungen und so eine Entscheidung kann dann ja auch dazu kommen, dass man eben dann trotzdem sich nicht einheitlich ist und das am hinterher irgendwie so ein Müh entscheidet, oder?
Ja, natürlich, ja. Auf jeden Fall, gerade in der Jury des DCP, die ist riesig. Da gibt es Fachjurys und dann noch so eine allgemeine Jury drumherum. Das ist auch ein sehr komplizierter Prozess. Ich glaube, da waren teilweise über 80 Leute mal in der Jury insgesamt. Deswegen wechseln die auch mal durch. Natürlich. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, der nicht von einer Person allein entschieden wird, das ist klar.
Ist denn da dann möglicherweise auch in dem Fall bei Anno so ein Entscheidungskriterium, ja, okay, Through the Darkest of Time hat schon einen Preis bekommen als bestes Serious Game, dann möglicherweise fällt das als bestes deutsches Spiel dann hinten rum und dann gucken wir mal, was hat denn Anno abgeräumt, ist das auch so ein, spielt es dann auch möglicherweise eine Rolle?
Also da will ich jetzt vom DCP nicht alleine reden. Ich war ja in vielen Jurys, ihr sicherlich auch. Tatsächlich, ja, dann kommt das noch.
Ich war mal noch Jury bei einem Nachwuchs-Bandwettbewerb vor 10 Jahren oder so, aber nie bei einer Computerspielgeschichte.
Okay. Na, also dann gebe ich kurz an, Gamescom Award, Deutscher Entwicklerpreis, damals noch Games Convention Leipzig, Best of GC. Ich war tatsächlich in vielen Jurys drin und grundsätzlich ist es natürlich so, dass man schon überlegt, wenn man für das beste Spiel, für die Top-Kategorie 2 Kandidaten hat, die man als gleichwertig betrachtet, dann guckt man schon, er kriegt vielleicht eines der beiden Spiele andere Preise, also Preise in anderen Kategorien, dann spricht das vielleicht für das Spiel, was sonst komplett leer ausgehen würde. Dann nimmt man eher das. Also natürlich, das macht man schon, da achtet man schon drauf. Man will ja als Jury grundsätzlich ein Signal senden. Und man möchte natürlich eben Spiele, die man für gut erachtet, im Konsens, möchte man natürlich eben auch ins Schaufenster stellen. Und das macht man halt dadurch, dass man möglichst vielen unterschiedlichen Spielen eben Preise in einer Kategorie gibt. Ja, finde ich schon.
Was mir auch sehr gefallen hat beim DCP, neben den Preisen, war der eine Showauftritt, wo Charlie Clauser, Multi-Instrumentalistin und Sängerin, da diverse Gaming-Soundtracks performt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nee, da bin ich ausgestiegen irgendwann. Ich glaube, ich habe 1:20 geguckt oder so.
Okay, nee, weil das war wirklich hervorragend und fand ich auch sehr angemessen und passend zu dem ganzen Ding. Und schön fand ich auch showmäßig diese ganzen Schalten zu den Preisträgern, Empfängern und so weiter nach Hause irgendwie, weil die sich ja teilweise wirklich sehr unterhaltsame Dinge haben einfallen lassen.
Erzähl mal.
Also der von uns allen sehr geschätzte PR-Monster-Kollege Fabian Döhler saß in seinem Schuhschrank und hatte Lockenwickler im Haar. Also so nach dem Motto, ihr habt mich gerade überrascht irgendwie. Das fand ich sehr, sehr lustig. Das war die eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist irgendwie. Dann war Uke da, der passend zum Gewinnerspiel eine entsprechende Hose angezogen hat, die man natürlich erst nicht gesehen hat, weil man ja Homeoffice-mäßig nur obenrum gesehen hat, der auch einfach geredet hat, wie ihm die norddeutsche Schnute gewachsen ist. Also das war schon wirklich sehr faszinierend und auch der Herr Siegesmund hat einfach drauf losgeredet und Aperol Spritz nach eigenen Angaben getrunken. Also das wirkte halt sehr, sehr, na, dieser Gedanke, so dieses Familiending in der Games-Community, wie wir das als Journalisten ja auch wirklich auf Events wie der Gamescom immer wieder erleben, dass man, auch wenn man für unterschiedliche Medien arbeitet, ja doch irgendwie, alle teilen das gleiche Hobby und haben es zum Beruf gemacht irgendwie. Das ist ja immer ein sehr, kein Konkurrenzgefühl irgendwie auf so Events irgendwie. Das kam, fand ich, bei dem DCP dieses Jahr irgendwie rüber.
Auch schön. Ich fand auch, durch diese Online-Schalten und dass es möglicherweise auch mal nicht geklappt hat, das machte das Ganze halt auch echt und das ist absolut verzeihbar. Ja. Wäre das auf einer Bühne passiert, dann es geht gar nicht, also wenn der eine stolpert oder der andere gar nicht da ist, aber in so einer Online-Nummer, alle wussten, hey, das ist jetzt Corona-bedingt, das machen wir so und ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so schön wird, also auf mich machte das wirklich eine schöne Anmutung und einen schönen Style und das war einfach ehrlich und authentisch. Das war so bei mir an.
Ja, also mein Tipp für nächstes Jahr wäre einfach, klar, der wird dann hoffentlich wieder auf einer Bühne stattfinden und auch in einem Saal, weil die ganze Pandemie-Geschichte dann endgültig vorbei ist.
Ja, vor allen Dingen wollen wir ja hinterher auch saufen, ne?
Das gehört mit dazu, genau. Aber da wurden ja Pakete verschickt, ne, an die Leute, die da irgendwie teilgenommen haben, mit Popcorn und einer Flasche Shampoos, wenn ich es richtig gesehen habe im Netz. Das war ja durchaus eine nette Idee. Aber ich glaube, schön wäre, wenn die es beim nächsten Jahr, wenn die den ganzen B- und C-Promi-Scheiß einfach mal weglassen oder wenn dann Promis nehmen, die auch wirklich Ahnung vom Gaming haben. Das wäre mein einer Wunsch und mein anderer Wunsch wäre einfach, dass man ja, diese aufoktroyierte Steifheit, diese aufoktroyierte, oh, wir wollen jetzt eine große Gala sein, das einfach mal weglässt. Ja, das hat ja dieses Jahr wunderbar geklappt. Also das muss ja nicht unbedingt, der DCP konkurriert nicht mit den Oscars. Das kann er auch gar nicht und das muss er auch gar nicht. Und das wirkt irgendwie dann immer so gestellt und aufgedrückt mit rotem Teppich und bla bla bla. Lass es doch einfach. Lass die Community, die Leute, die da teilnehmen und die dazugehören, irgendwie da einfach sich selbst auch ein bisschen feiern und das einfach dann so genießen irgendwie. Da brauchen wir nicht großartig irgendwie Unterstützung von fachfremden Menschen.
So ein bisschen weniger Oscars und ein bisschen mehr Gamescom-Branchenparty.
So ungefähr. Ne? Wäre mein Wunsch.
Ja, unterschreibe ich.
Ja. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. bin gespannt.
Ja, können wir durchaus sein, aber wie gesagt, das Schöne war, dass sie halt wirklich aus dem letzten Jahr gelernt haben, was Inhalt angeht und dann auch zwangsweise so ein bisschen lernen mussten aufgrund dieser komischen Kacke, die da gerade vor unseren Haustüren grassiert und die mich langsam, auch wenn ne, man als Gamer natürlich, man langweilt sich nicht so schnell wie andere Menschen vielleicht, aber trotzdem nervig.
Heute haben die Spielplätze wieder aufgemacht, das war eine Befreiung. Wow, ich bin mit meiner Tochter auf den Spielplatz gegangen.
Wahnsinn.
Früher hätte ich so gesagt, ey, komm, wir gehen auf den Spielplatz. Und heute so, endlich wieder. Aber was ich wirklich gelernt habe in dieser Corona-Zeit, tatsächlich, ich habe wieder das Multiplayer-Spielen angefangen und mich regelmäßig mit ebenfalls alten Kollegen, mit denen ich früher mal Counter-Strike gespielt habe oder CSGO, oft schöne Multiplayer-Schlachten eingelassen, abends beim Bier, so 2-3 Stündchen. Das hat wieder richtig Bock gemacht. Wir sind alle immer noch so scheiße wie sonst, aber dieser Gedanke, ey, wir spielen mal wieder gemeinsam, wir haben ein bisschen mehr Zeit irgendwie. Dieses Online-Gaming ist ja gerade total wieder in Mode irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also das macht richtig Bock wieder. So.
Ja, ist ja so Gaming generell, ne?
Ja. Ja. Ich bin ja eher so der Singleplayer-Spieler, wenn man mich lässt. Also ich habe viel VR gespielt jetzt gerade. Was immer noch, denn? Half-Life Alyx immer noch.
Oh, ich hab's immer noch nicht. Ich kotze. Es ist
Wahnsinn.
Ich hab's noch nicht einmal gespielt, Mann.
Es muss jeder gespielt haben. Es gibt aber eben, also für Paper Beast habe ich ja beim letzten Mal schon Werbung gemacht, für PS4. Ja. Auch dringend spielen, auch ein ganz, ganz tolles VR-Spiel, gerade eben, weil es so eine ruhige VR-Erfahrung ist. Es ist wie Urlaub in einer außerirdischen, skurrilen Welt. Und aber wo du sagst, Multiplayer ist auch wieder sehr gefragt. Als ich die PS4 neulich anhatte, da flashte irgendwie Star Trek Bridge Crew ein Update durch und dann dachte ich, ja, das wäre doch auch mal wieder was Nettes, ja, so mit drei anderen Leuten auf der Brücke zusammen ein bisschen Star Trek spielen. Du hast schon recht, ich glaube, das kann ein guter Ausgleich sein dafür, dass man eben sich nicht in der Kneipe trifft oder irgendwie spazieren geht oder so.
Ja, vor allen Dingen fand ich das in dem Fall so, wir haben echt jahrelang den Kontakt abgerissen, aber jetzt sind wir gezwungen, irgendwie unsere Zeit totzuschlagen und wir haben einfach mehr Zeit irgendwie oftmals und dass man dann so alte Beziehungen wieder auflebt online, das fand ich echt immer, das fand ich ganz cool und mittlerweile kann man sogar mit Videochat dazu noch kommunizieren, was früher undenkbar war. Und wir haben uns alle gesehen und er so, ey, seid ihr alt geworden? Geil, komm, ich schieß dir einen Sack. Und so.
Ja, schön, schön. Ja, das ist aber auch was so in dieser Zeit jetzt gerade, irgendwie, dass ich auch mit Leuten ja wieder länger spreche oder schreibe, die, wo jahrelang der Kontakt eher so rudimentär war. Das ist tatsächlich auch etwas sehr Spannendes. Und Gaming-mäßig, also digital Multiplayer habe ich auch gezockt jetzt in der Zeit. Zuletzt, lass mich nicht lügen, war es Mario Kart tatsächlich mit einem alten Kumpel, mit dem ich halt in den 90ern schon auf dem Super Nintendo gespielt habe. Oh, jetzt sehe ich gerade, der Rechner von Andreas ist ausgegangen.
Ja, ich müsste wieder da sein, oder?
Hört man mich? Du bist wieder da.
Ja, komisch, ja.
Ist lustig, dass du bei Facebook was an. Ja, da bist du doch wieder, super. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Mario Kart gespielt mit einem alten Kumpel, mit dem ich halt früher im Wohnzimmer auf dem SNES schon Mario Kart gezockt habe. Da war er immer besser. Jetzt auf der Switch bin ich tatsächlich der Bessere. das war eine sehr schöne Erfahrung. Was ich aber auch echt gemerkt habe, wir treffen uns jetzt einmal die Woche, um online über Skype das Schwarze Auge zu spielen. Ganz klassisch Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das funktioniert wunderbar, hervorragend, weil wir haben einen fixen Termin donnerstags abends und das klappt jede Woche total gut. Also das ist echt erstaunlich, weil wir sonst so für einen festen Termin, wo man sich trifft irgendwie, das klappt dann mal nicht und dann ist es mal ein Monat, der dazwischen liegt und so und jetzt ist das hervorragend. Das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, die ich gerade neu mache tatsächlich. Hm. Was zockst du Multiplayer noch? Nur Counter-Strike,
Jockel, oder auch andere Dinge? Tatsächlich, wir sind zu Call of Duty übergegangen. Zu Modern Warfare, das lief aber nicht bei allen und das hat mich dann immer so an die alten LAN-Partys erinnert, wo jeder seinen Monitor mitgeschleppt hat und seinen alten PC und hey, hat mal ein LAN-Kabel und es ging auch 2 Stunden nie und dann plötzlich brauchte ich ein 60 Gigabyte großes Update für Modern Warfare. Ich so, warte mal, ich zieh mal eben das Update unter 60 Gigabyte. Alter, wollte mich verarschen. Also da konnte ich 3 Stunden schon nicht spielen. Dann mussten wir auf eine andere Call of Duty Version übergehen. Das war wirklich so dieses Amateur-Feeling von damals. Und dann habe ich auch noch, ich darf es gar nicht sagen, weil jeder hält mich jetzt für bescheuert. Ich habe das Spiel in irgendwie 640x480 und ich dachte, ist aber so scheiße war die Grafik damals. Und dann rede ich so, oh, vielleicht solltest du mal deine Grafik ändern. Aber ich habe erstmal so 20, 30 Minuten da gespielt und mich fürchterlich über die alte Grafik aufgeregt. Das kann doch nicht sein, dass das Spiel so scheiße aussieht. Wieso spielen wir das hier überhaupt?
Ja, geil.
Großartig.
Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber alte Grafik in neu, da führst du mich zu einem anderen Ding, nämlich ein Spiel, das in den letzten Wochen erschienen ist. Gute Überleitung, lieber Jochen.
Wollte ich gerade sagen. Überleitungspreis in Gold. Ja,
das nächste Remake, und zwar das von Final Fantasy VII, war auch im März der letzte Termin, bei dem ich gamingmäßig war, in Berlin tatsächlich. Da waren schon so die ersten Auswirkungen spürbar. Also da gab es Kollegen, die schon nicht mehr per Handschlag gegrüßt haben tatsächlich. Das war da schon so ein bisschen verbreitet irgendwie. Andere haben es noch gemacht. Und
Stimmt, das war das letzte große Gaming-Event vor der Corona-Geschichte, ne?
Genau, das war an dem Freitag und ab dem Montag irgendwie fingen sie an, alles so nach und nach zu schließen und zuzumachen.
War da schon die Stimmung schon so ein bisschen komisch?
Teils, muss man sagen. Also wie gesagt, es waren ein paar Kollegen dabei, also vornehmlich die aus dem Rheinland, die noch eine Woche vorher ungefähr Karneval gefeiert hatten. Die waren da sehr, wie Rheinländer so sind. Ne, Handschlag hier und Umarmung dort irgendwie. Andere Kollegen waren da schon so ein bisschen keine Hand geben und so.
Ich war gerade in Ischgl, komm gerade aus Ischgl.
Genau. Das wirkte da noch so ein bisschen komisch irgendwie tatsächlich. Eine Woche später irgendwie hätte ich wahrscheinlich auch dann da keine Hand mehr gegeben. Also das war da schon so ein bisschen die Vorläufer tatsächlich. Bei dem Event auch 2 der Macher zum Interview da. Japaner, gut, da ist ja Verneigung und nicht Handgeben unbedingt das Ding. Die waren aber auch ziemlich locker, ehrlich gesagt. Das war das letzte große Event. Dann kam das Spiel jetzt ja endlich raus und ich muss sagen, ich bin begeistert.
Ja? Ja. Was ist dein Highlight und warum liebst du es so sehr?
Also ich liebe es total, weil du einfach diesem Remake anmerkst, dass da wirklich Liebe drin steckt. Also dass es nicht mal eben so, komm, wir dengeln jetzt nochmal ein altes Spiel zusammen, um nochmal irgendwie eine schnelle Mark damit zu machen, sondern die haben das ja komplett von Grund auf neu aufgelegt. Ne? Die haben ja aus diesem ersten Teil, der im Original Teil in der Stadt Midgard, der irgendwie im Ursprungs Final Fantasy VII, ich glaube, keine 15% des Spiels ausmachte. Irgendwie haben die jetzt ein komplett eigenes Spiel quasi draus gemacht. Das ist so ein bisschen aufgebläht, wie manche so ein bisschen bemängeln tatsächlich, weil das halt so ein bisschen war, wie als aus dem kleinen Hobbit eine Trilogie fürs Kino wurde, weil da mehr Handlungsstränge reingepackt wurden. Ich finde aber genau deshalb kann man wunderbar drin versinken, in die Charaktere und auch grafisch, soundtrackmäßig, Atmosphäre. Also ich hatte richtig, richtig viel Spaß damit und fand es halt echt einfach sehr liebevoll gemacht und es war wirklich, wirklich eine schöne Erfahrung. Also da dann nochmal so neu reinzuschneien und reinzufallen. Also es haben die wirklich sehr, sehr gut in die Jetztzeit gebracht.
Das sagen aber alle, ne? Also die ganze Fachpresse ist ja auch echt begeistert, ne? Also man liest kaum was schlimm Kritisches, oder?
Nö, das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass die Kamerasteuerung bei den Kämpfen manchmal ein bisschen blöd ist, weil die Kamera halt nie wirklich so steht, wie man sie tatsächlich braucht. Das ist ein bisschen nervig und anstrengend. Aber ansonsten habe ich persönlich eigentlich nichts zu meckern, nö.
Ja, also ich gebe dir auch recht. Ich finde auch, dass es irgendwie sehr, sehr liebevoll und aufwendig gemacht ist. Das merkt man ganz klar, dass das eine sehr hochwertige Produktion ist. Aber so ein paar Sachen stören mich dann doch, die finde ich so ein bisschen endemisch im JRPG-Genre sind und das ist so ein bisschen so dieses wie die Figuren miteinander umgehen und auch charakterisiert werden. Also ganz am Anfang steuerst du ja erstmal den Cloud und dann kommt dieser wie heißt dieser Hühne, dieser komische muskelbepackte Kerl, du unterstützt ja als Söldner, Cloud ist ja so eine Art Söldner und der unterstützt ja eben so eine ökologisch motivierte Gruppe und ja. Und in dieser Gruppe ist doch irgendwie dieser Hühne, dieser
Ach, Muskel. Barrett meinst du?
Ja, genau, danke. Und also dieser Konflikt, der ist so künstlich und das schreit wirklich nach 90er Jahren, das ist dated, das kann man so nicht mehr machen. Du fühlst dich wirklich nur noch verarscht, wie der dann so grummelt und Cloud irgendwie das ist ein vollkommen irrealer Konflikt, vollkommen unglaubwürdig und diese Charaktere sind einfach vollkommen überzeichnet. Also das.
Ja gut, wenn du es glaubwürdig willst, dann spiel auch den Landwirtschaftssimulator.
okay, boom. Mic drop.
Du wieder, Andreas.
Es ist überzeichnet. Du hast schon recht und auch so ein bisschen diese Frauenfiguren, da ist ja so ein latenter Sexismus im Spiel irgendwie. Die schwachen Frauencharaktere, die halt auch Kleidung tragen, die durchaus Rüstungsklasse 12 und kaum Stoff und so weiter und so fort. Klar, die üblichen Klischees, ne? Aber es ist halt nun mal auch so ein bisschen eine Märchenwelt, finde ich. Und von daher, hast du einerseits recht, auf der anderen Seite, mich hat es jetzt nicht so großartig gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann deine Kritik nachvollziehen.
Danke.
Ich habe es ja früher nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bei mir nie früher, diese ersten Teile. Bin ich nie mit warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich so ein bisschen, ja.
Mit Final Fantasy grundsätzlich nicht mit Final Fantasy nicht oder mit JRPGs grundsätzlich nicht, mit dem Genre?
Nee, mit dem Final Fantasy, mir, vor allen Dingen der Style damals, dieses, ja, das war nie so meins, ja. Weiß nicht, man mag ja so Genres und mit manchen kann man nicht so wirklich, da kommt man nicht so rein. Das hat mich nie so gepackt am Anfang. Also, ja.
Ja, ich fand so ein bisschen, ich habe, muss ich zugeben, ich hatte früher so ein paar JRPGs, die ich richtig gut fand, auf dem Super Nintendo, Secret of Mana zum Beispiel und Terranigma, das habe ich mit meinem Bruder zusammen, da haben wir echt stundenlang, tagelang, wochenlang vorverbracht. Dann habe ich Final Fantasy VII selber damals nicht besessen, weil ich auch keine PlayStation 1 hatte, habe das beim Kumpel ab und zu gezockt irgendwie, fand das auch immer nett, aber irgendwann fand ich es langatmig so, das hatten irgendwann so JRPGs dann an sich, ich habe es halt damals, wie gesagt, mit dem Kumpel auch öfter gezockt, aber ja, ne, nicht so intensiv wie früher die Sachen. Und jetzt hat es mich wieder neu gepackt tatsächlich, weil das jetzt halt eine ganz andere Dynamik hat. Ne? Du musst nicht mehr so viel Texte lesen, ne? Du kannst den zuhören und so weiter und es sieht einfach auch fantastisch aus. Also jetzt hat es mich tatsächlich da nochmal mehr gepackt und ich habe halt immer so ein bisschen, ja, diese JRPGs ist ja High Fantasy, wie man so schön sagt. Ja, das ist halt nicht diese Standard Mittelalter Fantasy, wie man sie halt kennt, sondern es ist ja, ne, noch abgedrehter, noch fantastischer und so weiter. Und da fange ich jetzt tatsächlich durch das Remake von Final Fantasy VII an, einen Zugang zu finden. Gebe ich ganz offen zu. Also der war vorher vielleicht nicht so da, jetzt ist der dadurch ein bisschen gestiegen.
Also ich habe Final Fantasy auch kaum gespielt früher, aber dafür andere JRPGs, weil ich finde, irgendwann hat man auch genügend JRPGs gespielt. Die brauchen erstmal sehr viel Zeit, ja. Du kannst jetzt nicht irgendwie in 20 Stunden so ein Ding durchkloppen, sondern das dauert dann eher mal 100 oder so. Also du musst dich für eins entscheiden und dann hast du ein paar Monate Spaß damit. Und ich habe Grandia gespielt, Grandia 2 vor allem, auf der Dreamcast, glaube ich, noch damals. Und das fand ich auch richtig, richtig gut. Vielleicht war das der Grund, warum ich irgendwie nie so richtig zu Final Fantasy gekommen bin. Final Fantasy 8 habe ich mal probiert, das hat mich dann aber überhaupt nicht angesprochen. Aber du hast vollkommen recht, das hier, dieses Remake ist schon wirklich fantastisch verpackt und auch die, wie du sagst, die Grafiken, ist sehr, 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 sehr schön. Durchaus empfehlenswert.
Es soll doch in Episoden rauskommen. Man arbeitet ja, glaube ich, an der zweiten Episode. Glaubt ihr, dass das Corona-bedingt irgendwie dann noch irgendwie später rauskommen kann? Oder wie weit, habt ihr was gehört, wie weit man da ist jetzt mittlerweile?
Also ich habe nicht gehört, dass es Corona-bedingt irgendwie da Verzögerungen gäbe. Also es war ja so, dass der erste Teil ja sowieso schon später rauskam, als er geplant war. So, und wahrscheinlich hatten die den zweiten dann auch schon irgendwo so gut wie in der Pipeline, dass da nur noch, keine Ahnung, irgendwelche Dinge machen. Was jetzt natürlich noch verzögern kann, ist natürlich, was glaube ich gerade die Schwierigkeit ist, ist, dass du ja so Sachen jetzt weltweit halt synchronisierst. Ne? Und ich glaube, dass es da Schwierigkeiten geben kann, dass du halt die Synchronsprecher zusammenkriegst, dass die Synchronstudios benutzt werden können und so. Ich glaube, das könnte tatsächlich eine Schwierigkeit sein letztlich, weil ich sag mal, ob die Macher irgendwie in einem Büro sitzen und an diesem Spiel programmieren oder ob die das halt im Homeoffice machen. Ich glaube, dass das, wenn du das irgendwann dann eingespielt hast, was jetzt, glaube ich, nach den Wochen der Pandemie bei vielen Homeoffice-Dingen jetzt mittlerweile so ist, vielleicht noch kleine Verzögerungen, aber ich glaube nicht so riesengroße, eher Verzögerungen vielleicht in der Produktion. Ja, das Spiel Final Fantasy VII war ja im Download pünktlich verfügbar, aber halt nicht haptisch, weil einfach die Produktionsketten in den Presswerken und so weiter halt gestört waren durch das Virus. Was ja auch aktuell, man kriegt ja keine Switch im Moment zu kaufen, weil die Fabriken in Vietnam hinterherhinken, soweit ich das gehört habe. Ne? Und ich glaube, dass das die Schwierigkeiten sind.
Ja. Nee, du hast vollkommen recht. Ich glaube, ganz klar, innerhalb der Studios sind keine Engpässe. Meine Lebensgefährtin ist ja seit langer, langer Zeit Grafikerin bei einem renommierten Studio in Frankfurt. Und die hat seit Monaten ihren PC hier jetzt zu Hause stehen und ihren Arbeitsplatz zu Hause sich so eingerichtet. Und das haben die meisten von denen, wenn nicht alle. Also das funktioniert, da hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich kein Flaschenhals.
Ja, wobei natürlich die Frage ist, ne, du hast wahrscheinlich zu Hause auch natürlich eine super Internetleitung irgendwie, das ist ja auch von Haushalt zu Haushalt durchaus mal verschieden, je nachdem, wo man lebt und was man für einen Provider hat und so weiter, ne, aber klar, ich denke mal, dass da Homeoffice gerade bei Menschen, die im Digitalen arbeiten, schon was anderes ist, ne, aber ich glaube schon, dass das durchaus machbar ist, aber wie gesagt, einen Veröffentlichungstermin für Teil 2 des Final Fantasy VII Remakes gab es, glaube ich, noch gar nicht, soll wohl noch dieses Jahr erscheinen, was ich gehört habe. Ja. Aber andere Termine bzw. Ankündigungen gab es ja auch. Assassin's Creed Valhalla. Habt ihr den Trailer gesehen?
Ja.
Hast du nicht gesehen oder hast du das
gesehen? Nee, ich habe den tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß, alle haben darüber gesprochen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich oute mich jetzt. Ich habe das Thema auf dem Schirm. Ich gucke ihn mir jetzt an.
Ja, nicht jetzt. Lass uns reden, guck ihn dir im Anschluss an. Der ist wirklich brillant und ich beneide dich ein bisschen, dass du ihn noch nicht gesehen hast, weil ich fand den ziemlich gut gemacht, wobei die Erstpräsentation des Spiels, das war ja sehr langatmig. Da hat ja Ubisoft diesen Link gepostet irgendwie, wo ein Digitalkünstler quasi ein Bild gemalt hat und zwar über Stunden hat er da digital ein Bild gemalt, was am Ende das erste Artwork war. Also auf der linken Seite war dann so skandinavischer Fjord mit Drachenbooten zu sehen, in der Mitte dann Wikinger und rechts halt ein Kampf zwischen Wikingern und Schildmeiden und englischen Rittern. Das haben die stundenlang gemalt und unterlegt irgendwie. Also es war eigentlich so nach 2 Minuten klar, dass die Gerüchte des Settings Wikinger stimmen werden. Aber das haben die wirklich über 4, 5 oder 6 Stunden wurde dieses Bild malen live gestreamt und dann kam am Tag drauf der Trailer. Auch eine spannende Herangehensweise und ist glaube ich auch was, wo ich mich drauf freue, weil gut, dieses Wikinger-Setting, Ubisoft ist ja clever. Ne? Serien wie Vikings und The Last Kingdom sind ja schon vor längerem eingeschlagen und haben eine große Fanbase. God of War noch nebenbei, richtig, God of War noch nebenbei, natürlich, klar. Also die, dann die Wikinger-Thematik zu nehmen, ist ja jetzt durchaus
nicht unpassend. Vollkommen legitim. Ne?
Und, ja, absolut.
Ja. Etabliert, ja, absolut. Und interessant ist ja auch, Assassin's Creed als Serie schreibt sich ja eben besonders diese historische Authentizität. Ich wollte gerade sagen, irgendwie historische Authentizität, mit Hauen hat es auch zu tun, auf die Fahnen. Und das ist ja interessant in dem Trailer zu Valhalla, war ja gleich irgendwie, ist ja so ein Sprecher, vermutlich so ein englischer König oder sowas, der da redet und zwar irgendwie über die Wikinger so ablästert, ja, die vergewaltigen Frauen und verbrennen die Dörfer nieder und so weiter. Und man sieht aber gegengeschnitten, also nicht direkt das Gegenteil, aber dass die Wikinger doch irgendwie Frauen und Kinder verschonen und irgendwie auch großherzig und sowas sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles tatsächlich historisch authentisch ist, also weil da wird nicht nur mit Vorurteilen aufgeräumt, die werden fast ins Gegenteil verkehrt, aber dieser Akzent, der in dem Trailer, der ist auch interessant, eben dieses, ihr glaubt vielleicht, die Wikinger waren ganz böse, aber so waren sie gar nicht. Ne? Also da schwingt schon in diesem ersten Trailer mit, bei uns lernt ihr etwas über historische Zusammenhänge. Und das ist ja besonders an dieser Serie.
Genau, richtig. Wobei ich da auch, ich habe so ein paar Artikel gelesen, ich bin jetzt absolut kein Wikinger-Experte, aber ich las zum Beispiel, die hatten tatsächlich meistens Helme und im Trailer hat auch kein Wikinger einen Helm, ähnlich wie bei der Serie Vikings, was ja da auch historisch ein bisschen seltsam ist, die ganze Serie Vikings übrigens. Aber gut, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, Ubisoft Assassin's Creed hat immer historisch sehr viel Korrektheit drin gehabt und dann werden sie das jetzt vermutlich auch drin haben. Und dann lernt man auch nochmal was über die Wikinger. Ich müsste mal gucken, ich habe bestimmt irgendwo noch bei meinen Eltern das Was-ist-was-Buch Wikinger rumstehen. Da müsste ich vielleicht mal wieder reinschauen.
Hey, das hatte ich auch.
Also das vermute ich, dass ich es hatte.
Ja. Sie hatten auf jeden Fall keine Hörner an ihren Helmen. Das ist totaler Mumpitz. Tatsächlich, es gibt keine Hörnerhelme. So, genau.
Richtig. Aber was es halt gibt, diese Dinge, die Schildmeiden oder auch kämpfende Frauen bei Wikingern, da kam vor ein paar Monaten irgendwo so eine Meldung, die ich im Augenwinkel gesehen habe, dass sie ein Grab gefunden haben, einer Wikinger-Frau, die halt mit Waffen begraben wurde. Ne? Also, dass da durchaus auch Frauen gekämpft haben, was ich ja durchaus sehr emanzipiert finde. Das ist ja wohl auch historisch verbrieft. Und man kann ja auch in Assassin's Creed Vikings wieder wählen zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Charakter, den man spielt.
Ach, schön. Jetzt habe ich den Trailer gesehen, dass bei 3:30 dann auch wieder die Klinge aus, wo du denkst, okay, alles klar, er wird geköpft und dann kommt die Klinge zum Schluss, im Schlussbild nochmal. Ah, also ich habe jetzt gerade gesehen, ich bin im Bilde. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ich mag das.
Ja, also ich meine, mag ich. Ja, generell ist Assassin's Creed ja, es ist halt schön, dass Ubisoft da immer echt so spannende Inspirationen halt holt, die gerade so ein bisschen in den Zeitgeist der Popkultur so ein bisschen passen. Ja, Black Flag damals, das Piratenthema. Und ich habe jetzt, lustiger Zufall, ich habe gestern, weil meine Tochter den Film noch nicht kannte, haben wir uns The Da Vinci Code, Sakrileg, angeschaut. Der kam ja, ich glaube, 2006 raus, der Film, wenn ich mich nicht irre. Und dieses ganze Assassinen-Templer-Thema irgendwie passt ja hervorragend auch so ein bisschen in diese ganze Sakrileg-Buchreihe von Dan Brown irgendwie. Und ich denke, da kann man sich ja durchaus auch mal Inspiration holen. Ne? Ist ja nicht verkehrt.
Stimmt, ja, so das müsste zeitlich ja auch übereinstimmen. Ne? Das erste Assassin's Creed, das ist ja auch schon uralt jetzt, ne?
Ja, guck mal auf den Tacho, ich glaube, das ist von 2007.
Aber wenn ich mir jetzt so diesen Trailer angucke, das frage ich mich ja schon ständig, ey, da wie viel Kohle wird in so einen Trailer reingeballert, ja, der muss ja sitzen. Das ist ja so eine großartige Arbeit, so ein Ding zu entwickeln, ja, das macht man ja nicht mehr eben über Nacht.
Nö.
Das ist ja so unglaublich teuer und ich meine, Blizzard kann das ja auch super gut.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, genau.
Ne? Und die Dinger sehen ja so super aus, also was da ein Budget da reinkommt, damit das richtig knallt. Wow. Also.
Bei Blizzard finde ich auch die Trailer finde ich besser als die Spiele. Aber das ist meine persönliche Meinung. Entschuldigung.
Ach, ja. Kein Ding. Es gibt einen alten Trailer, der mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, es war Command & Conquer 1 tatsächlich. Weil da spricht irgendwie eine Stimme und dann kommt irgendwie zu den Klängen von Beethovens 9. Symphonie irgendwie, findet eine große Schlacht statt irgendwie. Das ist bei mir irgendwie hängen geblieben, so als alter Trailer. Das fand ich irgendwie damals total mega gut. Mhm. Also so Trailer sind natürlich, klar, sind natürlich mega, mega wichtig. Und ich bin gespannt. Es soll ja noch dieses Jahr kommen, Assassin's Creed Vikings, ne? Zur Holiday Season, wie es so schön heißt, ist die Frage, kommt es dann, es wird wahrscheinlich dann auch direkt für die Next-Gen kommen, nehme ich mal an. Wenn die Next-Gen denn dieses Jahr kommt. Ich glaube schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann das aktuell sehr schwer einschätzen. Was meint ihr?
Also man muss ja vermuten, dass gerade durch diese Corona-Zeit eigentlich so viel Ungewissheit da ist. Und da ist ja sowieso, habe ich, glaube ich, mal bei Andreas im Podcast irgendwann gehört, dass er gesagt hat, das kommt auf jeden Tag dann hinterher auch an. Oder? Irre ich mich? Hattest du das nicht mal gesagt in der Produktion? Dass da jeden Tag auf Hochtouren das läuft, damit man das alles pünktlich...
Oh, das kann ich nicht gewesen sein. So ein exaktes Wissen... Nee. Von der Produktion habe ich da nicht. Nee, wüsste ich nicht genau, wie das. Also man kann es vermuten, aber ich wüsste das jetzt nicht besser als du oder
irgendjemand anderes. Du weißt vieles besser als
ich. Ja, danke, naja.
Ich kann mir nur vorstellen, wird das einen Impact haben. Na klar, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn man durch Corona Zeit verliert, dass man die irgendwann wieder aufholen kann. Also.
Das glaube ich auch nicht. Ich stecke
da nicht drin, ich bin nur Energieelektroniker, Fachrichtung und Betriebstechnik.
Ja, ich finde es halt, also das ist halt so die große Unbekannte, ne? Ich meine, der Plan war ja, die Konsolen dieses Jahr rauszubringen. So, an dem Plan hat man ja bis jetzt nicht gehört, dass sich da irgendwas dran geändert hätte. Ist die Frage halt, ne, die Konsolen werden dann erscheinen, aber ist die Stückzahl dann so hoch, dass du wirklich Massen bedienen kannst einfach, ne? Ich meine, die Switch ist aktuell vergriffen. Ja, wir reden von der Switch irgendwie, die ja relativ klein ist und ich will jetzt nicht sagen, dass die einfach zu produzieren ist, aber ich denke mal, wenn du dann Next Gen-Konsole in 100.000-facher Stückzahl zusammenschrauben willst, bei Fabriken, die jetzt Wochen und Monate lang stillstehen, ich glaube, das wird tatsächlich nicht eine ganz runde Kiste.
Mag sein, aber ich habe auch das Gefühl, warum sollen die es eilig haben, Microsoft und Sony? Ich kann mir vorstellen, die können mit einer gemeinsamen Verschiebung gut leben. Das Problem ist ja, wir hatten was Informationen zu den Konsolen angeht, haben wir ja quasi so ein Pokerspiel gesehen über die letzten Monate, oder? Es gab dann irgendwie mal so einen PR-Termin von Sony, wo sie im Grunde genommen nichts wirklich Relevantes gesagt haben, außer irgendwie das neue PS5-Logo gezeigt, was genauso aussieht wie das PS4-Logo oder das PS3-Logo, nur mit einer anderen Zahl. Microsoft hat eben so technische Details bekannt gegeben, aber keiner sagt den Preis, keiner sagt irgendwie die großen relevanten Details. Warum? Weil damit sind sie nämlich in der letzten Generation so auf die Nase gefallen. Das hat der Xbox One ja das Genick gebrochen, die schlechte PR und das falsche Timing bei der Bekanntgabe von Preis und Details. Da hat dann eben die PS4 auf einmal viel besser ausgesehen und deswegen... Die behalten ihre Karten ganz nah an ihrer Brust und ich denke, wenn dann noch eine Verschiebung dazu kommt, das kann denen ganz recht sein, weil dann haben die noch mehr Zeit, an der Hardware noch was zu verändern, am Preisgefüge noch was zu verändern. Ich glaube, das ist beiden letztlich ganz recht.
Ja, die Frage ist halt, wer gibt zuerst zu, dass er Holiday 2020 nicht halten kann, weil einfach nicht genug produziert werden soll. Das ist, glaube ich, die Frage, wer halt da zuerst die Hosen runterlässt. Wie gesagt, ich bin schon zuversichtlich, dass sie zumindest irgendwie nochmal groß vorgestellt werden und dann es Lieferverzögerungen geben wird oder ähnliches. Aber wir werden es halt sehen. Ich meine, wir werden leider weder Ende August auf der Gamescom noch vielleicht vorher auf einer E3 in irgendeiner Art und Weise was Neues hören, weil die Events sind ja komplett gecancelt, also zumindest die E3 ist komplett gecancelt, da wurde ja auch das Digitalgedöns komplett abgesagt. Die Gamescom nimmt ja das Wort Absage nicht in den Mund, sondern die machen jetzt eine Digital-Gamescom draus. Mhm. Wobei, ja, wird das so spannend. Also ich werde es vermissen, im August die ganzen Vögel wie euch dann wirklich live zu treffen in Köln.
Ja, man kann die Gamescom ganz gut simulieren. Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle ein paar Tipps geben. Also wenn ich jetzt in Corona-Zeiten bei mir zum Bäcker gehe, da kommt schon so ein bisschen Gamescom-Feeling auf, weil ich muss irgendwie bis auf die Straße draußen stehen und irgendwie dreimal so lang warten und am Ende sind dann die Brötchen kalt. Also es ist sozusagen, ich glaube, das ist schon so ein klein bisschen.
Ist das eigentlich für die Firmen Trost. Firmenproblem, dass die Gamescom nicht stattfindet? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Inwiefern Problem? Also ich sag mal so, es ist kein Problem, weil sie halt eine Menge Geld sparen.
Ja, zum Beispiel.
Aber sie können sich ja auch nicht präsentieren. Das wiederum könnte natürlich dann schon ein Problem sein. Ne?
Aber tun sie das denn?
Naja, ja. Sie präsentieren sich ja nur den 300.000, die dahin tingeln und eben, weil sie veröffentlichen ja ihre ganzen Ankündigungen, die machen sie ja digital. Die machen sie ja nicht an den Ständen. Ne? Also brauche ich denn das tatsächlich jetzt, wenn ich eine Spielefirma wäre?
Ja, ja, absolut. Also du kannst jetzt nicht nur sagen, da sind jetzt 300.000 Leute, die ich erreiche. Im Gegenteil, das sind ja alles Multiplikatoren und dann auch Leute, die unglaublich begeistert sind. Also nehmen wir Assassin's Creed, wenn das neue Assassin's Creed am Ubisoft-Stand jetzt vorgestellt werden würde im August, dann tigern da alle Leute hin, die Serie total geil finden, die kriegen irgendwie noch ein bisschen Merchandise, die machen tausende Selfies und schreiben dann bei Facebook, Twitter, Insta, sonst wo, schreiben die, wie toll das neue Assassin's Creed ist. Also diesen Schneeballeffekt, der ist immens.
Ja,
aber gut,
das sind ja alles, die da hingehen, das sind doch alles Deutsche. Es sind ja wenig Leute aus dem europäischen Umland, also die kleinste, oder? Das ist so. Ne? Außer die ganzen E-Sport-Fans, aber die Leute, die an den Ständen stehen, die kommen, das sind doch 80% oder 90%, das sind das deutsche Kunden.
Die Besucher vielleicht, schon aber nicht die Presse. Die Presse
ja, ist und Besucher. Besucher okay, kommen meinst, ja gerne auch
von der Presse oder von was redest du? Also weil du also gerade gesagt hast, Merchandise, also die Presse geht doch nicht
in ja, Merchandise nein.
Außer,
ja, gut. Außer
zu Cyberpunk.
nee, ich meine, schon erstmal die normalen Besucher, die kommen natürlich hauptsächlich aus Deutschland, denke ich, oder aus vielleicht dem deutschsprachigen Umland. Aber die Presse kommt natürlich eben von, also auch außerhalb von Europas hierher. Und das sind genauso Multiplikatoren, das geht denen auch verloren. Also ich glaube, insgesamt ist das schon. Ist so eine Messe schon eine riesige Reichweite und die geht denen teilweise verloren.
Und ich fände es auch, na, das klingt jetzt blöd, ich finde es gut, wenn das so kommt. Ich fände es halt schon okay, wenn die Firmen halt dann merken, okay, wir brauchen solche Events, denn ansonsten werden viele unserer PRler und viele Leute, die in dem Business arbeiten, irgendwann arbeitslos, wenn das halt alles digital klappen würde. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran, Messebauer, Caterer und all die Leute, die halt dann, wenn die Firmen entscheiden, oh, wir brauchen gar keine Messen mehr. Ja, fragt man sich, aber braucht man eine Messe? Muss man ja, weltweit
klar,
Leute irgendwo
hinkriegen? Was da dranhängt, ist klar. Ja. Also das ist ganz, ganz schlimm. Und das wäre eine Katastrophe, wenn es die nicht mehr gibt. Ich war jedes Jahr da. Also ich das geht nicht ohne Live-Messe. Ich habe mir nur mal ganz naiv die Frage gestellt, wenn ich jetzt eine Spielefirma hätte, brauche ich denn unbedingt? Aber ihr habt ja jetzt schon viele Fragen beantwortet.
Ja, also ich sag mal so, natürlich ist es halt schon, über den persönlichen Kontakt geht nichts, das merken wir ja gerade. Ja, natürlich ist es toll, sich online zu treffen, natürlich ist es toll, online zu spielen, natürlich ist es toll, zu Hause über Skype bei einem Bier anzuprosten, aber mal Hand aufs Herz, in echt ist schon geiler. Ne? Und ich denke mal, das wird dann in dem Bereich auch definitiv so sein. Aber man wird halt dieses Jahr ein bisschen anders damit umgehen müssen. Dann wird es halt vielleicht während der Gamescom die Opening Night rein digital geben, wo irgendwelche Dinge neu vorgestellt werden. Gut, da gibt's eh nur Trailer auf der Leinwand zu sehen. Ob ich das jetzt in der Halle mir angucke oder in einem Livestream, muss ich ganz ehrlich sagen, gut, das wird nicht so den großen Unterschied machen. Aber halt eben die Haptik, ja, dass ich dann ein Spiel anzocken kann. Ja, das wird ja auch noch so eine Frage im Rest des Jahres. Ich meine, Assassin's Creed Vikings, Valhalla kommt raus. Ja, da gab es dann früher Termine, Anspieltermine bei irgendwelchen Events von Ubisoft in dem Fall, wo man dann das Spiel zum ersten Mal exklusiv anzocken konnte und so weiter. Da ist die Frage, wird sowas dieses Jahr überhaupt noch stattfinden? Ja. Vielleicht auch auf andere Art und Weise. Vielleicht wird man dann nach Düsseldorf eingeladen, immer mit kleinen Gruppen über 2 Wochen und kann dann da so mit Abstand halt zocken und so weiter. Kann natürlich auch sein, klar. Aber da wird sich jetzt halt einiges kurzfristig ändern. Ich glaube aber mittel- bis langfristig wird das dann wieder ein bisschen anders werden. Aber wir werden sehen. Keine Ahnung, das ist halt alles Spekulation. Ja. Wissen wir nicht. Was hatten wir noch für Ankündigungen? Ich habe jetzt irgendwie vorhin, weil ich komme auch nicht dazu, alles zu verfolgen, irgendwie, es gab jetzt die ersten Szenen aus Gollum, dem Adventure von Daedalic.
Die ersten Screenshots, glaube ich, hatte.
Oder Screenshots waren es, ja.
Das war eine Kollegin, war das GameStar, glaube ich, ne? Oder?
Kann sein, ich habe es nur so mit aus dem Augenwinkel in meiner Timeline gesehen. Ich glaube, es GameStar war es, ja.
Ja, guckt mal bitte in den Artikel. Sie sagen nämlich, sie reden nämlich von Mordor. Von dem bösen Land Mordor. Da waren, Entschuldigung, ich meine, das ist ja natürlich ein tolles Fachmagazin, aber in dem Fall war da ein Profi am Werk.
Ja. Okay. Oder halt die Worterkennung war im Eimer. Okay,
oder so, da, ja, das kann auch sein. Ja, genau.
Ne? Oder könnte mir bei Star Wars Artikeln passieren, glaube ich.
Ringe
könnte es mir nicht passieren, das mag ich.
Aber bei Star Wars würdest du vielleicht Chacha-Bings schreiben, ja?
Genau.
Du magst Star Wars nicht?
Nein, ich mag Star Wars, aber ich bin kein Experte. Es gibt ja, das ist ja so, wenn du irgendwas falsch bei Star Wars sagst, springen sie alle dir an den Hals und sagen, das kannst du so nicht sein. Und deshalb bin ich immer ganz vorsichtig.
Ja gut, ich finde, seit Mr. Spock raus ist, ist Star Wars auch nicht mehr das Gleiche einfach.
Ja, genau. Und Colonel Adama, den vermisse ich auch.
Oh ja, Colonel Adama ist auch sehr, sehr schwierig, dass der nicht mehr dabei ist einfach.
Ja,
und da war gestern noch Welt-Star Wars-Tag. Oh Mann, ja. Mann, Freunde, die Nerds werden uns hassen.
Ja. Habt ihr denn die Screenshots gesehen zu Gollum?
Nur einen tatsächlich irgendwie. Ja. Und der sah halt fast schon niedlich aus, der Gollum. Der sah so aus wie in diesem Gollums Meagol-Dialog im Film irgendwie. Da war der Gollum eher fast schon liebenswert. Aber ich habe nur dieses eine Foto aus dem Augenwinkel, wie gesagt,
gesehen. Ja, ja. Ja, es ist hinter der Paywall. Ich habe auch nur bei Facebook eben den einen Screenshot gesehen. Und sie haben ja nicht die Filmlizenz, sondern sie haben die Buchlizenz. Das heißt, sie dürfen sozusagen nicht allzu sehr die Figuren aussehen lassen wie im Film. Also soweit ich weiß, ist es die Buchlizenz, auf der das jetzt passiert. Und die Screenshots zeigen das auch. Also es sieht so ein bisschen anders aus als der Film Gollum, aber nicht anders genug. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das die richtige Visualisierung ist. Sie hätten vielleicht auf ein ganz anderes visuelles Konzept setzen sollen.
Okay. Ja gut, viel wichtiger fände ich, dass sie den gleichen Synchronsprecher kriegen wie in der deutschen Filmversion irgendwie. Das fände ich sehr, sehr viel wichtiger, wenn Andreas Fröhlich den Gollum in dem Spiel sprechen würde. Aber das ist natürlich auch eine Frage, ne? Des Geldes.
Stimmt, ja, ja. Naja gut, aber an den Synchronsprechern dürfte es ja nicht mangeln. Das ist ja ein Riesenprojekt, dass Daedalic überhaupt sowas bekommen hat, ja. Und sie haben damals, das dürfen wir auch nicht vergessen, hat Daedalic gesagt, sie haben die Rechte jetzt bekommen an mehreren Spielen im Tolkien-Universum. Das geht also nicht nur um Gollum, danach kommen noch weitere, wenn es dabei geblieben ist. Es gab ja in der Zwischenzeit bei Daedalic so ein bisschen klamme finanzielle Nachrichten, das wissen wir ja auch leider.
Ja.
A Year of Rain wird, glaube ich, gar nicht weiterentwickelt, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber wenn es dabei bleibt, dann gibt es mehrere Mittelerde-Spiele.
Okay. Ah, da sind wir gespannt. Vielleicht gibt es ja dann ein Silmarillion-Spiel, was kein Mensch versteht und nicht nachvollziehen kann, wie die Storyline ist zum Beispiel. Sind wir gespannt. Also das ist halt die Sache, die ich meine. Gut, sie haben einen Vorteil, wenn sie jetzt etwas veröffentlichen. Tolkiens Erbe ist ja leider verstorben. Gut, in sehr hohem Alter, muss man dazu sagen. Aber der hat die Filme ja gehasst.
Ja, Christopher Tolkien war immer sehr dagegen, weil er gesagt hat, das ist zu actionlastig. Und das hat er schon über die erste Trilogie gesagt und nicht über die Hobbit-Trilogie, die ist ja noch actionlastiger. Genau. So geil. Ich glaube, kann mir vorstellen, der Tolkien Estate ist da so ein bisschen offener jetzt inzwischen.
Ja, das kann durchaus sein. Ich bin gespannt. Also ich finde es aber halt gut, dass ein deutsches Studio dieses Spiel halt macht. Finde ich gut. Da freue ich mich drauf.
Ja, absolut. Go Carsten!
Jo. Jo. Ansonsten gut. Ich sag sehr viel eher, merke ich gerade, weil ich viel nachdenke beim Reden. Aber ich meine jetzt, The Last of Us 2 ist ja jetzt verschoben worden, kommt im Juni. Ich freue mich.
Ja. Ja. Ich glaube, alle freuen sich, ne?
Ja. Ja. Das wird ein dickes Ding. Ghosts of Tsushima ist auch verschoben, glaube ich, ne?
Aber noch im Sommer auf jeden Fall, ne? Also es ist nicht extrem verschoben worden, ne? Nur irgendwie
Juli oder so. Ja,
eben, richtig. Auch das. Mhm. Ja, also es wird ein spannendes Gaming-Jahr, auch unter dem Ding von Corona tatsächlich irgendwie. Weil wenn man überlegt, was wir in der ersten Folge dieses Jahres alles gesagt haben, was alles kommt und worauf wir uns alles freuen und wie viel davon wirklich passiert ist, ist natürlich schon ein kleiner Unterschied, muss man sagen.
Stimmt. Ja. Wir nähern uns dem Ende oder
ja, aber ich freue mich noch auf. Darf ich noch mal sagen, auf was ich mich freue?
Nein.
Ja. Die Sendung heißt ja Alt und Spiele, ne? Mhm. Oder Andreas, wolltest du was sagen?
Nein, ich dachte nur, als Schluss machen wir eine kleine Runde und jeder gibt irgendwie noch ein oder zwei Videospiele als Corona Quarantäne-Tipp ab, dachte ich.
Also ich freue mich ja auf das Remake von Command & Conquer.
Ja. Oh ja.
Es kommt am 5. Juni so eine Remastered Collection, ja. Und das ist nämlich, da verbinde ich nämlich tatsächlich so meine Anfänge des Zockens.
Ja.
Oder was heißt meine Anfänge? Aber zumindest ja am PC damals 1995, der Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot ein Jahr später, das war so geil und die Spiele wird es jetzt in 4K-Auflösung geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das war wirklich mein erstes oder was ich länger und ausgiebig gezockt habe und da freue ich mich tatsächlich drauf.
Ja, das war so das Spiel zu der Zeit, als dann aus Daddelns, Spielen wurde, wo man dann
wirklich und dann diese cineastischen Zwischensequenzen, die mit Schauspielern, wo du denkst, was, das sind Schauspieler, die da, oh geil, und
ja, das war echt lustig. Oh ja, stimmt, ja. Ja, aber Andreas, ein guter Hinweis irgendwie, Corona-Tipps. Ja, welche Spiele jetzt sehr, sehr viel Sinn machen. Mhm. Ich fange mal an, zum Beispiel ein Spiel, was man wunderbar online zu zweit spielen kann, so mit guten Freunden, ist A Way Out. Knastspiel, also es fängt an, man macht einen Ausbruch aus einem Knast. Man muss dieses Spiel im Koop spielen, also man kann es gar nicht alleine spielen. Was aber auch heißt, wenn einer das Spiel besitzt, kann er den anderen zum Zocken einladen. Das heißt, es müssen nicht beide das Spiel besitzen. Und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, wenn man einen sehr guten Freund hat, den man gerade nicht sehen kann, weil man sich nicht besuchen darf. Ist das ein sehr gutes Spiel, was man da zocken kann, finde ich. Also das ist ein sehr schönes Ding irgendwie, was man da machen kann, weil man muss im Team arbeiten, es ist sehr schön erzählt und macht richtig Laune.
Klasse.
Jochen, Andreas, ein Tipp von dir.
Ja, Jochen, gerne.
Ein Tipp zu Corona-Zeiten. Was spiele ich denn gerade? Ja, ich spiele gerade Doom Eternal, muss ich sagen. Und das kann ich nur empfehlen. Weil das richtig Bock macht. Wer das Doom von 2016 gespielt hat, wird sich wundern, wie schnell das geworden ist, das Doom Eternal, aber es macht richtig Bock, völlig abgedreht und vor allen Dingen, wenn man so mal richtig die Faxen dicke hat und mal richtig schlechte Laune hat, dann macht man das.
Okay, Andreas.
Ja, ich habe die ganze Zeit, ich wollte mir nur Zeit kaufen, weil ich habe ja irgendwie Half-Life Alyx und Paper Beast schon über den grünen Klee gelobt. Jetzt ist jetzt kein Tipp oder sowas, das hat ja jeder auf dem Schirm, aber wir in der Familie, ihr hattet vorhin darüber ja auch schon gesprochen, wir haben tatsächlich wie Besessene wieder Mario Kart für uns entdeckt. Das stand, also wir haben es natürlich sehr intensiv damals gespielt, dann stand es jetzt wieder eine Weile rum. Und auf einmal sind wir wie die Besessenen wieder am Mario Kart, am Mario Karten. Also das vielleicht nur mal so als Tipp, das ist wunderbar und vor allem eben einfach so als Familienspiel, als Couch-Koop ist es großartig und genau das, was man braucht, wenn man aufeinander hockt, nicht raus kann und sich trotzdem austoben will. Super.
Sehr schön, sehr schön. Was auch gut ist irgendwie zum Entdecken, auch gerade, wenn man es noch nicht getan hat, ist alles, was mit Witcher zu tun hat. Das kannst du ja wunderbar. Du hast die Spiele, du hast die Bücher, du hast die erste Staffel der Serie. Die zweite Staffel kommt ja irgendwann. Auch da ist ja alles verzögert. Aber das ist auch ein sehr schönes Gesamtpaket, das Franchise vom Witcher. Also das ist wirklich, kann ich jedem nur ans Herz legen. Also ich habe die Bücher angefangen jetzt in der Zeit alle zu lesen. Ich habe Witcher 3 wieder ausgegraben irgendwie. Die Serie habe ich vorher schon gesehen, die kam ja vorher schon. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket. Also das kann ich auch nur ans Herz legen. Und da kann man auch dann schön einfach, wenn man keinen Bock hat, stundenlang zu spielen, kann man einfach schön Gwent auspacken, das Witcher-Kartenspiel, was ja im Spiel Witcher 3 vorkommt. Irgendwie gibt es mittlerweile auch für Mobile, also kann man auch unterwegs zocken dann. Auch eine schöne Sache, da kann man sich also sehr gesamt mit dem Gesamtpaket Witcher auseinandersetzen im Moment.
Bist du so ein Kartenspielfreund?
Jein, also ab und zu mal. Ich finde Hearthstone habe ich gerne gezockt irgendwie. Ich finde Gwent ganz witzig. Auch klassische Kartenspiele wie Poker, Fingerkloppe, das sind so die Dinge. Aber Fingerkloppe ist halt im Moment bei Social Distancing schwierig. Das kann man gar nicht spielen online.
Ach, weißt du, da nimmst du. Ach klar, da nimmst du einen Besen. Nimmst du einen Besenstiel. Geht doch.
Ja, aber Fingerkloppe ist halt allein nicht so cool. Das ist ohne Social Listening, aber das habe ich auch seit 30 Jahren nicht mehr gespielt, glaube ich. Ja. Hast du noch was, Jockel? Noch ein anderes Spiel, was man jetzt gerade so vielleicht ganz gut zocken kann, wenn man zu Hause rumhängt und denkt, boah, ich würde jetzt gerne eigentlich lieber was anderes machen.
Außer Ballerspiele, weil ich gerade ich bin so in der Ballerspielstimmung gerade.
Du lässt deine Aggression der aktuellen Zeit einfach virtuell aus, finde ich sehr gut.
Ja, oder ich habe mir tatsächlich das Lenkrad nochmal rausgekramt und ein altes Formel 1 Spiel und bin jetzt da beschäftigt mit die Einstellung zu machen und die Settings und will mal eine Runde Formel 1 wieder fahren. Jetzt alle so, oh, lame, Idiot.
Nee, gar nicht.
Autorennspiele mit dem Lenkrad finde ich schon geil. Ja? Oder Dirt, sowas, ja. Oder
das ist
geil. Also es gibt gute Rennspiele, wo ich versinken kann.
Tatsächlich. Wusstet ihr übrigens, wenn ihr jetzt aktuell in UK seid und dort Dirt 2.0 spielt, dann seht ihr an den Strecken Banner, auf denen steht Stay home, save lives. Die wurden geschaltet. Ja, kein Witz.
Hast du das im ZDF berichtet?
Das wollte ich tatsächlich. Es hat es dann nicht mehr in den Beitrag geschafft, leider. Wir konnten es auch nicht mehr abfotografieren, weil eben, wie gesagt, du musst physisch im Vereinigten Königreich sein. Aber dann siehst du diese Banner, dann sind die sozusagen da geschaltet und das ist auch eine lustige Idee, ne? So Videospiele als Flächen für Public Information.
Das ist eine gute Idee.
Slogans. Total, total.
Und wahrscheinlich auch total easy herzustellen. Du musst ja wahrscheinlich nur irgendwie zwei Grafiken ändern und fertig.
Ja, genau. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine super Spitzenidee, aber da gibt es ja eine Menge Ideen. Es gab ja auch Travis Scott, der hat bei Fortnite ein Live-Konzert gegeben. Ja, das ist schon wirklich sehr interessant. Also, dass da Künstler bei Fortnite ein Konzert geben. Ja. Das sind ja auch so nette Nebenbei-Dinge, die da gerade passieren. Also, das ist schon mal sehr gut. Aber Andreas, hast du noch einen Tipp?
Noch ein Tipp. Ich habe relativ viele Videospieltipps jetzt in der letzten Zeit für die Kulturzeit gemacht, witzigerweise für Dreisat, was mich sehr freut. Die sind da sehr, sehr offen, denn denen bricht ja auch alles weg. Die haben ja keine Theaterstücke, keine Kinofilme, keine Musikkonzerte mehr, auf die sie hinweisen können, was sie eben sonst immer in den Tipps gemacht haben. Also da mache ich momentan ganz viele so kurze, einminütige Videospieltipps, natürlich oft mit so einem sehr künstlerischen Fokus. Da habe ich zum Beispiel auch über Paper Beast berichtet und gerade heute habe ich fertig gemacht für vermutlich den Donnerstag ein Spiel, das ist wirklich ganz skurril und das kann man über Steam sich mal anschauen. Tales from the Off-Peak City, Volume 1. Sehr interessant. Tales from Off-Peak City. Ist so ein kleiner Indie-Hersteller, der auch ganz bewusst anscheinend auf so eine recht dilettantische Darstellung auch setzt. Das ist, aber die ist unglaublich charmant und es ist ein Spiel, was von vornherein dich anschreit, ich bin ein Kunstwerk. Ganz toll, also aber ein skurriles Kunstwerk, also auch unterhaltsam und lustig. Schaut euch das mal an. Das erscheint, glaube ich, erst am 15., wenn ich das richtig weiß. Aber ein tolles Spiel, weil es ist leider vermutlich sehr unter dem Radar von den meisten Leuten fliegen wird, aber was Besonderes ist und einfach diese Breite des Mediums darstellt.
Okay, alles klar. Also habt ihr jetzt ein paar Tipps an der Hand, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr noch machen könnt in den nächsten Wochen, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt wieder eine längere Pause gemacht zwischen den letzten Folgen, weil halt die ganze Krise uns ja auch ein bisschen überrascht hat und wir unser Leben neu organisieren mussten. Wir sollten demnächst uns wieder zusammenfinden, lieber Jockeli, lieber Andreas.
Mhm. Absolut. Jetzt haben wir jetzt Zeit, ne?
Ja, jetzt also, ist ja alles wieder so ein bisschen entspannt.
Also morgen... Okay.
Morgen Mittwoch. Ich könnte theoretisch morgen.
Oh, scheiße.
Habe ich euch.
Ich nicht. Ne?
Nee, gut, alles klar. Liebe Freunde, danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns bald wieder. Dein Bier ist auch alle. Hast du keins mehr zu Hause?
Da muss ich jetzt im Kühlschrank gleich.
Okay, alles klar, gut. Ja, liebe Freunde, da draußen an den Geräten, danke euch fürs Zuhören. Danke Jockel, danke Andreas, dass wir uns zusammengefunden haben. Und ich sag mal, bis hoffentlich bald.
Bis bald.
Tschüss. Tschö.